Willkommen zum nächsten Vortrag. Linux-Berechtigungen, eine Reise durch Sudoers und Polkit-Rules. Ich freue mich, Susanne ankündigen zu dürfen. Ich darf teasern, wir werden einen kleinen Lifehack sehen. Entsprechend begrüßt Sie mit einem warmen Applaus. Vielen Dank.
Ja, ich bin ein bisschen überwältigt. Es sind sehr viele Menschen. Also ich hoffe, ihr habt die entsprechenden Reisevorbereitungen getroffen und rückt alle nochmal ein Stückchen auf, damit auch noch Nachfolgende Platz finden können. Was werde ich mit euch machen? Ich werde euch ein bisschen was über die Firma, wo ich zurzeit arbeite, erzählen. Dann werde ich euch vorstellen, wie man Berechtigungen einschränken könnte. Ich werde ein bisschen auf Airbash eingehen. Ich werde euch was zu Sudoers erzählen. Ich werde euch was zu Polkit erzählen. Und wir werden ein bisschen mit Polkit spielen. Und zum Schluss werde ich euch noch meine Erkenntnisse mitteilen. B1 Systems, das ist die Firma, für die ich arbeite. Wir sind national und international tätig und hauptsächlich im Bereich Linux und Open Source unterwegs. Wir sind da sehr breit aufgestellt und es macht mir sehr viel Spaß, dort zu arbeiten. Das sind so unsere Schwerpunkte und ich arbeite überwiegend im Konfigurationsmanagement. Und wer bin ich eigentlich? Ich bin Susanne Schütze. Ich bin 42 Jahre alt, ich bin Fachinformatikerin für Systemintegration und seit 2024 bei B1 Systems. Ich bin im Linux Client Management unterwegs, mache da so ein bisschen Development mit Ansible, Salt und viele andere spannende Sachen. Wer von euch würde sich eigentlich als fortgeschrittener Linux-User zeigen? Ich bräuchte einmal Handzeichen. Okay, ich hatte eigentlich eher mit Anfängern gerechnet. Okay, wer von euch hat denn schon mal mit Berechtigungen gespielt? Okay, ich will wieder abhauen. Und wer von euch ärgert gerne mal seinen User? Das zeigen nur ein paar weniger auf, okay. Welche einfachen Möglichkeiten gibt es denn so, User zu beschränken? Also im Sinne von, welche Befehle dürfen sie ausführen? Wir bleiben beim Frage-Antwort-Spiel. Es gibt folgende Möglichkeiten, die ich mir so überlegt habe. Na, A ist erstmal Regeln aufstellen. Also einem Menschen sagen, das darfst du bitte nicht tun. Und das darfst du tun. Die nächste Variante, die ich mir überlegt habe, Restricted Bash, auch Airbash genannt. Dann habe ich noch ein bisschen recherchiert und habe herausgefunden, es gibt dann noch sowas wie die Limited Shell, L-Shell. Und dabei ist mir dann aufgefallen, Changeroot Jails gibt es auch noch. Und Container, gibt es auch noch. Was denkt ihr? Seid ihr der Meinung, es reicht völlig aus, wenn wir Regeln aufstellen? Bitte einmal Handzeichen. Es zeigen nur ganz wenige auf mit einem sehr breiten Lächeln. Wer ist der Meinung, bei einer Restricted Bash ist das sehr viel besser möglich? Es zeigen auch nur ein paar wenige auf. Wer ist der Meinung, Limited Shell ist das Tool dafür? Es zeigt keiner auf. Changeroot Jail. Okay, da zeigen einige auf. Container.
Packt den Müll in den Container. Last.
Ich löse das Ganze mal auf, so wie ich mir das überlegt habe. Also, Regeln aufstellen, wer garantiert mir, dass Menschen sich an die Regeln halten? Schwierig. Es gibt Menschen, die tun das, es gibt Menschen, die tun es nicht. Airbash ist eine relativ coole Möglichkeit, finde ich. Allerdings muss man bedenken, das muss man konfigurieren. Wir werden darauf eingehen, wie. Und Menschen können ausbrechen, außer Airbash. Ist möglich, gibt es ganz viele Anleitungen zu. Dann hatte ich noch die Limited Shell gefunden. Ja, die ist ein bisschen alt. Also man kann sie aktuell noch über Pip installieren, aber nicht mehr über den Paketmanager. Also ich habe Debian und Fedora getestet. Bei anderen Distributionen, keine Ahnung, ich vermute aber eher nicht, weil sie ist wirklich sehr alt. Chainroot Shell, ja, kann man machen. Wenn man mehr konfigurieren möchte als bei der Airbash, ist das durchaus eine Variante, die man gehen kann. Container, ja, also ich habe es noch nicht gesehen, dass man wirklich einzelne Befehle in einem Container verbietet, nur über die Containertechnologie, ist mir nicht bekannt. Was mir allerdings bekannt ist, wenn ich es schaffe, in einem Container eine Kernelpanik zu provozieren, dann sind alle Container auf dem System tot plus das System. Ist so die Frage, möchte man das? Aber gehen wir in das Thema Airbash rein. Airbash, wenn das nicht auf eurem System als Paket vorhanden ist, ist das nicht so schlimm. Also Debian hat es tatsächlich als Paket, aber Fedora halt nicht. Man kann nämlich einfach sagen, man kopiert Bash nach Airbash, also die entsprechenden Pfade bitte. Dann legt man seinen User an, den man gerne restricten möchte, und weist ihm die Airbash zu. Um diesen User jetzt wirklich sehr gut einschränken zu können, kann man noch hingehen und ein Verzeichnis in den Heimatverzeichnis des Users anlegen und darin dann die Programme, die dieser Benutzer benutzen können soll, symlinken rein. Bei den Symlinks bei meinen Spielereien unter Fedora war auf jeden Fall erforderlich SED, Rich, und ich wollte ja mit Sudo spielen, also musste ich auch Sudo da rein symlinken. Ich habe es erstmal vergessen, das S-Bit zu setzen. Dann funktioniert das Ganze nicht, man fragt sich warum. Also das ist wichtig, dass ihr das mitsetzt. Dann muss man noch die Bash-Profile anpassen. Ich habe euch hier das entsprechende Snippet dazu mitgebracht. Das heißt, wir setzen die Parse-Variable entsprechend. Wir exporten sie nochmal und wir setzen die entsprechenden Berechtigungen. Und wir konfigurieren Command-Not-Found-Handle. Das ist eine Funktion innerhalb der Bash. Wenn wir die nicht umkonfigurieren, haben wir irgendwie ständig komische Fehlermeldungen. Das ist blöd. Ich will eine vernünftige Fehlermeldung haben. Das hat damit zu tun, dass halt auch die Airbash relativ alt schon ist und mit dem ganzen neuen Scheiß, den wir in vielen Distributionen so haben, nicht unbedingt klarkommt. Aber es gibt eine Lösung dafür, die habe ich euch hier mitgebracht. Wozu braucht man eine Sudoers-Datei? Sudoers, damit können administrative Befehle definiert werden, sodass User sie mit Sudo ausführen können oder auch nicht ausführen können. Allgemein so Empfehlungen, ihr wollt die Sudoers mit Sicherheit mit vSudo bearbeiten, es sei denn, ihr wollt das Spiel mit dem Kollegen auf dem gleichen Server haben, der dann zur gleichen Zeit in der Sudoers arbeitet. Ist frustrierend. vSudo hat den Vorteil, dass es da eine Logdatei gibt, die euch das nicht bearbeiten lässt, wenn gerade der Kollege daran arbeitet. Hat auch einen schönen Syntax-Check. Wie gut der funktioniert, werden wir noch sehen. Und den Syntax-Check kann man auch nochmal mit vSudoers-C, falls ihr sagt, okay, ich arbeite sowieso gerade alleine auf dem System, damit könnt ihr nochmal die Syntax checken. Ihr könnt mit sudo-l halt auflisten lassen, welche definierten Sudo-Rechte euer jeweiliger User hat. Oder wenn ihr im Root-Kontext unterwegs seid, könnt ihr auch mit -u den entsprechenden Usernamen angeben. Wie ist denn die Sudoers eigentlich aufgebaut? Naja, es gibt so ein paar Defaults mit grundlegenden Einstellungen. Es gibt Aliase, die werden in Großbuchstaben geschrieben. Es gibt Gruppennamen, da bitte das Prozentzeichen vorwegschreiben. Netgroups mit Plus. Und ihr könnt alles auch negieren, das ist dann mit dem Ausführungszeichen. Welche Aliases gibt es? Es gibt User-Aliase, das ist entweder eine Liste von Benutzern oder Gruppen. Es gibt Host-Aliases, es gibt Runners-Alias und es gibt Command-Alias. Das sind so die hauptsächlichen Aliase, die es gibt. Ich habe euch hier mal so ein paar empfohlene Defaults mitgebracht, weil ihr wollt vielleicht nicht unbedingt, dass wenn euer User sudo verwendet, das Passwort mit angezeigt wird. Und das kann man über die Defaults tatsächlich einstellen. Ihr wollt vielleicht auch dafür sorgen, dass die Befehle in einer minimalen Umgebung ausgeführt werden. Deswegen wollt ihr die ganzen Variablen, die Environments resetten, damit ihr dann eure Bitte schön mitgebt. Das nur so dazu. Es gibt auch ein paar, mit denen kann man User ärgern. Eins wäre Beleidigung beim Eingeben von dem falschen Passwort. Sehr schön, eine Möglichkeit wäre auch zu sagen, also immer wenn sudo ausgeführt wird, dann bitte eine Benachrichtigung per E-Mail an den User. Dafür müsst ihr allerdings dann auch den entsprechenden Mail Transport Agent konfigurieren und die Mailadresse angeben. Ihr wollt auch euren User vielleicht immer daran erinnern, was er für eine Verantwortung hat, wenn er denn sudo benutzt. Und so ein Pass-Timeout gibt es auch noch. Der User hat eine Minute Zeit, das Passwort einzugeben. Leider kann man das nicht weiter runtersetzen, das wäre noch schöner gewesen. Aber wir können dafür sorgen, dass auf jeden Fall jedes Mal, wenn er sudo eingibt, er ein Passwort eingeben muss. Also wir können ihn wirklich gut ärgern. Stellen wir das mal so fest, ja.
Kann man auch einstellen, dass nach jedem Mal, dass man das Passwort erfolgreich eingegeben hat, es geändert werden muss und man ein neues Passwort setzen muss?
Soweit mir bekannt ist, kannst du das nicht in der Sudoers konfigurieren. Aber es wäre eine schöne Variante, vielleicht möchtest du einen Patch schreiben. So, wie ist denn jetzt eigentlich so eine Sudoers-Zeile aufgebaut? Naja, wir haben als erstes den User, dann kommt der Host. Falls ihr jetzt denkt, ihr macht es euch einfach und schreibt Localhost dahin, nee, das wird nicht funktionieren. Es wird nämlich nicht so aufgelöst. Was halt auch wichtig ist, ihr könnt da alles Mögliche an Hostnames angeben, aber nur das wird aufgelöst und die Regel gilt, auf dem System ihr gerade seid. Das heißt, wenn ihr euch mit SSH, mit dem User irgendwo anders hin verbindet, ist da eventuell eine andere Sudoers und dann wird die genommen für den entsprechenden User. Das ist wichtig zu wissen. Dann kommen in Klammern Runners User und die Runners Group. Dann gibt es eine Menge Optionen und dann erst kommt euer Befehl. Wichtig hier ist, ihr wollt den Pfad zu dem Befehl angeben, nicht nur den Befehl. Ich meine, könnt ihr machen, aber wirkt es halt nicht. Was gibt es so für Optionen? Die wichtigsten sind NoPass, WD, also ohne Passworteingabe. PassWD überschreibt halt das NoPass WD, falls ihr das mal braucht. NoExec verhindert weitere Befehle, die eingegeben werden können. SetEnv erlaubt euch das Setzen von Umgebungsvariablen und NoSetEnv verhindert das Setzen von Umgebungsvariablen. Ich habe euch hier mal ein paar Beispiele für Aliase mitgebracht. Wie ihr hier seht, habe ich einmal User als Aliase gesetzt und einmal eine Gruppe als Alias. Ich habe das entsprechend auch bei den Runners Aliasen gemacht. Da habe ich auch noch diese Variante, dass man halt sagen kann, der Nutzer dieser Gruppe. Host-Aliase könnt ihr IP-Adressen verwenden, ihr könnt den Rechnernamen verwenden und IPv6 geht auch hier. Und bei Command-Aliase, ja, ihr wollt definitiv den gesamten Pfad mitnehmen. Das wäre hier entsprechend auch wichtig. Befehle erlauben ist relativ straightforward, brauche ich glaube ich nicht viel zu sagen. Befehle verbieten auf jeden Fall das Ausrufezeichen. Und nein, der User darf dann diesen Befehl nicht ausführen. Ich habe dann damit unter Ubuntu 24.04 zu tun gehabt und hatte einen Alias auf den Command gesetzt, habe dann meine Admins mit der Gruppe Admin definiert und habe gesagt, ja, die dürfen aber alles. Habe dann halt aber für meinen User gesagt, aber der darf bitte die Logs nicht sehen. Habe das Ganze ausgeführt, beziehungsweise getestet mit meinem Admin-Account und stellte fest, naja, aber der darf das jetzt nicht. Hä? Wieso? Meine Admins dürfen alles. Naja, stellte sich heraus, unter Ubuntu 24, wenn ich die Definition der Gruppe einfach nach ganz unten setze, funktioniert es wieder. Unter Fedora 43 konnte ich das Verhalten leider nicht reproduzieren. Ich weiß nicht, was, da muss ich irgendwas geändert haben. Was ist denn euer Lieblings-Shell-Befehl? Ich bräuchte einen. SL? Okay. Nee, ich muss erstmal noch die VM starten. Sorry. Soweit schon mal ganz gut. So. Wir haben unseren User No One und der darf auf allen Systemen, also All. SL ausführen. Seid ihr damit so einverstanden?
Ist SL wirklich ein Test?
Ich meine schon. Wir werden es gleich feststellen, ob es unter S bin es. Also das geht schon mal nicht, weil da greift die Airbash. damit wäre das abgefrühstückt. So, kommen wir zu Polkit. Ehemals PolicyKit ist ein Tool-Framework für unprivilegierte Prozesse, die Kommunikation mit Privilegierten zu erlauben. Es basiert auf Debus und wird halt benutzt, um systemweite Privilegien in der grafischen Oberfläche zu kontrollieren. Anders als bei sudo wird dabei nicht zum Root-User gewechselt. Also es wird überwiegend im grafischen Kontext benutzt und es werden dafür auch Agents verwendet, um sich zu authentifizieren. Man kann entweder eine Authentifizierung eines Users als administrativer User oder als Besitzer einer grafischen Session machen. Und man sollte halt nach Möglichkeit das als Whitelisting verwenden. Dafür ist es halt vorgesehen, Ermöglichung von Rechten für unprivilegierte Nutzer statt der Beschränkung. Es gibt zwei Arten von Konfigurationsdateien. Einmal Actions, die werden in XML geschrieben. Und hier werden eine oder mehrere Aktionen für eine spezifische Anwendung definiert. Und es gibt Rules in JavaScript, welche dann die Actions unter bestimmten Umständen authentifizieren. Und dann darf das halt gemacht werden. Actions haben halt einen uniken Identifier und eine menschenlesbare Beschreibung. Und die Authentifizierung für den User-Text halt. Es gibt ein Default-Regelwerk und es gibt noch Annotations, das sind so Schlüsselwertpaare, um bestimmte weitere Aktionen zu definieren. Das ist so ungefähr der Aufbau. Mögliche Werte sind halt, dass man halt sagt, halt allow active, also die aktive Session, die interaktive Session oder halt alles. Und entweder darf der User eine Aktion nicht oder er darf sie. Ohne Authentifizierung, mit Admin-Authentifizierung und entsprechend, ob der sich das merken soll oder nicht. Das Ganze kann man debuggen, man kann sich halt eine Liste der möglichen Actions ausgeben lassen und man kann auch die einzelne Aktion nochmal sich näher anschauen. Hacking Policy Kit. Es gibt bei diesem JavaScript halt, wird gesagt, es darf das Emacs 226 Edition 5 Framework verwendet werden. Und meine Frage an euch ist, wie ist das, kann man jetzt nur das benutzen und nichts anderes damit machen? Also nur Policy Kit Rules? Wie ist das JavaScript in den Policy-Kit-Rules, die eignen sich doch definitiv nicht zum Spielen. Und wir können natürlich keine eigenen Variablen definieren. Also, hallo? Funktion schon mal gar nicht. Oder könnten wir eventuell damit ein kleines Spiel programmieren? Wer von euch denkt, ah, also diese Spezifikation ist nur für Policy-Kit-Rules gedacht? Es zeigt keiner auf. Wer ist der Meinung, B, das JavaScript in den PolicyKit-Rules, das eignet sich nicht zum Spielen? Ihr wollt alle spielen, ich sehe das schon. Variablen? Sind nicht möglich? Ihr glaubt mir nicht, ne? Funktionen sind nicht möglich? Okay, ihr habt ja recht. Das ist der Code, den ich da mal geschrieben habe. Der erstellt eine Zufallszahl und vergleicht die mit einer Datei, nämlich der Datei etc-test, die ich angelegt habe. Und da habe ich eine Zahl reingeschrieben. Und je nachdem, ob das miteinander matcht, sind Updates möglich. Ich meine, das ist doch etwas, wo wir unseren User definitiv mit ärgern wollen, oder? Aber allerdings müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein, wenn ihr das zu Hause ausprobiert. Die Action-ID könnte ein bisschen unterschiedlich sein, je nachdem, was für eine Distro ihr verwendet. Und das Ganze möchte ich euch natürlich auch zeigen. Ich muss ein bisschen umbauen. Da gerade Blödsinn, es tut mir leid. Anders wird das. Na, komm. Da. Was falsch gemacht? Was habe ich falsch gemacht? Also hier seht ihr auf jeden Fall, was PolicyKit tut. Und eigentlich müsste er das entsprechend tun und nicht sich beschweren. Es tut mir leid, ich kann es leider nicht ganz zeigen. Der Fehlerteufel hat zugeschlagen. Ich hoffe, ihr glaubt mir. Also eigentlich hätte ich euch jetzt gerne mit dem User gezeigt, in dem Debuggen, dass tatsächlich es per Zufall nur möglich ist, die Update-Funktion auszuführen. Fehlerteufel hat zugeschlagen. Ich bekomme es gerade nicht in der noch verbleibenden Zeit hin. Nee, ich hätte tatsächlich die Debug. Du hast eine Möglichkeit, PolicyKit-Rules zu debuggen. Und damit hättest du sehen können, ob die Authentifizierung funktioniert hätte oder nicht. Und das wäre halt nach Zufallsprinzip gelaufen.
Wenn du sagst, Spiele damit, kann man auch irgendwie sowas wie, man muss einen Sudoku lösen und wenn es richtig ist, dann darf der Befehl ausgeführt werden oder sowas da einbauen?
Ich kommen wir gleich zu. Weil es gibt ein paar Einschränkungen, wenn ihr damit spielt. Also zum einen muss dieses JavaScript in den PolicyKit-Rules halt konform zu dieser Spezifikation sein. Und ja, der Java-Interpreter kann je nach PolicyKit-Rule-Version auch variieren. Ist doch das, was man als Entwickler haben möchte. Und ja, ihr könnt einen eigenen Java-Code einbauen, JavaScript-Code. Allerdings darf der nicht länger als 15 Sekunden brauchen, weil dann wird er terminiert. Und PolicyKit-Rules können auf die Verzeichnisse etc. lesen und eventuell, also bei Debian, auch auf var. Und die Systemd-Unit hat per Default die Option No Debug. Das heißt, ihr seht keine Debugging-Ausgaben, wenn ihr damit Journal.ctl drauf geht, in der Regel. Es gibt PolicyKit JavaScript-Funktionen. Das eine ist halt die AddRule. Das ist halt, falls die Authentifizierung für die Action und das Subject erforderlich ist, und die liefert halt einen Wert. Es gibt dann noch die AddAdminRule, das ist für administrative Authentifizierung. Und die Funktion sollte einen String mit Usergruppe oder Netgruppe zurückliefern, sonst wird halt die nächste Funktion versucht. Log kann man halt Messages rausschreiben und mit Spawn könnt ihr halt eigene Skripte, externe Programme mit den entsprechenden Parametern aufrufen. Aber Vorsicht, falls ihr da eigene Skripte reinbaut, das Ding wartet nicht auf das Ende eures Skriptes.
Unter welcher User-ID werden diese gespawnten Sachen ausgeführt?
Nochmal für die Aufnahme, unter welcher User-ID werden diese mit Spawn gestarteten Sachen laufen?
Habe ich nicht getestet, kann ich dir nicht sagen. Aber ist eine spannende Frage. Wie sehen halt normale Rules aus? Ich habe euch ein Beispiel mal mitgebracht. Ihr wollt aber, wenn ihr eigene Rules schreibt, definitiv die nicht unter User Share speichern, weil ihr macht dann Updates und sie könnten eventuell überschrieben werden. Ihr verwendet etc. Und damit überschreibt ihr auch die Rules in User Share. Und die Dateien müssen auf .rules enden, ganz wichtig, mit dem S, nicht ohne, weil sonst funktioniert das nicht, ich habe das getestet. Die Ausführung erfolgt in lexikalischer Reihenfolge, das ist für den einen oder anderen mit Sicherheit interessant. Kommen wir zum Debugging. Das eine ist halt die Funktion log, die ihr schon gesehen habt in dem Spiel, die Funktion spawn. Ihr könnt der Systemd-Unit, PolicyKit, PolKit auch die Umgebungsvariable mitgeben, um halt zu sagen, ihr wollt aber ein Debugging. Oder ihr passt halt tatsächlich die Unit selber an. Und das, was ich euch vorhin zeigen wollte, das PK-Check, damit könnt ihr dann die Action-ID überprüfen und der sagt euch dann, ob die Authentifizierung entsprechend stattgefunden hat oder nicht für den User. Es gibt noch sowas wie sudo nopasswd, das habe ich euch als Beispiele mal mitgebracht, einmal global und einmal befehlsbezogen. Und damit kommen wir auch schon zu meinem Fazit. Sudoers, ja, Localhost funktioniert halt nicht, wird nicht aufgelöst. Die Reihenfolge ist bei manchen Distributionen durchaus relevant. All als Runners bei Airbash ist erforderlich. Das ist, heißt eigentlich nur Root übrigens. Und Runners kann man weglassen. Ist dann das gleiche wie All. Und Aliase sind Segen und Fluch. Also beim Schreiben sind sie ein Segen, beim Debuggen und Lesen eventuell ein Fluch. Und das wie Sudo, wenn ihr eure Regeln in anderen Verzeichnissen definiert, was theoretisch möglich ist, hat man so schöne Fehler wie, ja, aber das kenne ich jetzt nicht, weil das ist, steht in einer anderen Datei. Bei Polkit kann eventuell in, also kann definitiv in etc lesen und eventuell in var. JavaScript in diesen Regeln ermächtigt euch, Spiele zu programmieren, allerdings beschränkt auf 15 Sekunden. Wenn ihr damit testen wollt, Logging solltet ihr dann entsprechend aktivieren. Und Vorsicht, Actions-IDs können sich je nach Distro unterscheiden. Damit wäre ich durch und ich freue mich auf eure Fragen.
Könnte man die 15-Sekunden-Regel umgehen, indem man alle 10 Sekunden einfach die Zeit zurücksetzt?
Das habe ich nicht getestet, das darfst du gerne testen.
Vielleicht noch ein paar Ideen zum Debugging. Wenn die Debug-Schnittstelle, die eingebaute, nicht funktioniert, dann bleibt immer noch strace, beziehungsweise strace-f, um das Verhalten eines Prozesses vielleicht noch ein bisschen schöner zu untersuchen und sich nicht von irgendwelchen Frameworks abhängig zu machen. Und ja, durch die Kommandoausführung sehe ich eigentlich, sagen wir mal, auch eine relativ große Angriffsfläche in dem ganzen Konstrukt.
Ja, deswegen habe ich ja unbedingt spielen wollen.
Gibt es eine Möglichkeit, da andere Interpreter reinzutun für andere Sprachen?
Keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
Also du kannst natürlich einen Interpreter in JavaScript schreiben, der dann deine Sprache ausführt.
Solane, herzlichen Dank für den kurzweiligen Vortrag. Danke für deine Mühe. Ich glaube, wir gucken draußen gleich nochmal, was bei der Demo schiefgegangen ist, ob wir die nicht doch noch zum Laufen kriegen, aber einstweilen. Vielen Dank.